Hallo liebe Freunde des guten Podcasts. Ich bin vor ein paar Tagen eine interessante Frage gestellt worden oder mit einer interessanten Frage konfrontiert worden. Und zwar mich jemand gefragt, hey, wie ist das zu verstehen? In der Bibel heißt es irgendwie, man soll ohne Unterlass beten. Man soll immer beten, steht mal im 1. Thessalonicher Brief. Das geht doch überhaupt nicht. Und damit verbunden war so die Frage, hey, was kann man eigentlich so im Alltag untertags machen, um mit Gott irgendwie in Verbindung zu bleiben? Und ich will euch von einer Sache erzählen, die mir selber total hilft, seit ich sie das erste Mal gehört habe. Ich versuche das total oft, schaffe es meistens nicht, aber es ist ein super Gedanke, es ist ein super Konzept, an dem ich unbedingt weiter dranbleiben möchte. Und zwar ist das Folgendes. Stell dir mal vor, du bist in einer Gruppe und du machst irgendwas vor dieser Gruppe. Also beispielsweise, du bist beim Sporteln und du bist mit ein paar anderen Basketballspielern zusammen. Ich habe jetzt neulich am Wochenende habe ich mit ein paar anderen Leuten ein bisschen Basketball gespielt zum Beispiel. Und das ist kein Problem, wenn keiner dabei ist, der es richtig gut kann. Okay, ich bin nicht der tolle Basketballspieler. Aber wenn alle so nicht so gut sind und so, dann ist es gar kein Problem. Aber jetzt stell dir vor, jetzt kommt jemand dazu, von dem du weißt, dass er der totale Basketball-Champion ist. Und der schaut dir einfach zu. Was würde dieser Blick mit dir machen? Was würde das Bewusstsein mit dir machen, dass du, also das Bewusstsein, dass der dich jetzt anschaut? Oder andere Vorstellung, du bist irgendwie gerade dabei, Tennis zu spielen oder irgendwas anderes zu machen und dann kommt ein Mädchen auf dich, schaut zu, dass du total verehrst. Oder wenn du Mädchen bist, ein Junge, auf den du so ein bisschen stehst. Okay, dieser Blick von jemand anderem auf dir, in dem Fall deinem Schwarm oder so, würde total was mit dir machen, würde die ganze Atmosphäre radikal verändern. Oder wenn du berufstätig bist, was ist der Unterschied, wenn du am Arbeitsplatz rumsitzt und irgendwas machst und wenn du rumsitzt und irgendwas machst und du weißt, dass der Chef dich gerade dabei anschaut, dass der Chef gerade zu dir hinschaut, das würde total viel an deiner ganzen Haltung verändern. Nun gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Es gibt erstens die Möglichkeit, dass das ein wohlwollender Blick ist, ein netter, freundlicher Blick, oder es kann sein, dass es ein negativer Blick ist. Also die Vorstellung, vor irgendeiner Schulklasse ein Referat zu halten und alle schauen dich total gelangweilt an oder lachen dich aus, weil sie dich alle total daneben finden, sowas ist furchtbar. Ich hatte die Gelegenheit schon öfter, dass ich irgendwo eine Lehre gehalten habe und du merkst so richtig, die Leute, die haben was gegen dich oder sind nicht wirklich so erfreut, dass du jetzt ihnen was erzählst. Kennst du das Gefühl, wenn Blicke einem wie so Speere treffen, wie so Pfeile treffen, wenn Blicke töten könnten, sagt man. Was passiert mit dir, wenn dich jemand so auf kalte Weise, auf abschätzige Weise anschaut? Dann passiert in dir Folgendes. Wir haben als Kinder ganz, ganz, ganz früh eine Sache gelernt, nämlich abzulesen an den Augen unserer Eltern, ob das, was wir jetzt gerade tun, gut ist oder schlecht. Kleine Kinder, die lernen ja nicht nur durch das, was die Eltern sagen, sondern die haben viel, viel, viel feinere Sensoren. Und die sehen, wenn ich das mache, dann wendet meine Mutter den Blick ab. Wenn ich das mache, dann nickt mir mein Vater zustimmend zu. Und so haben auch wir Sensoren, die ganz schnell lernen, Moment, was ist in den Blicken der Leute? Und wir haben eigentlich tief in uns drin, so sind wir Menschen gebaut als soziale Wesen, wir haben tief in uns drin total die Sehnsucht nach anerkennenden und liebevollen Blicken. Und jetzt kommt's. Wenn unsere Sensoren merken, hey, diese Blicke, die da auf mich einprasseln, die sind nicht anerkennend, die sind nicht liebevoll, dann gibt's verschiedene Möglichkeiten. Es gibt entweder die Möglichkeit, dass du dich versteckst, oder es gibt die Möglichkeit, dass du in sowas verfällst wie eine Opferrolle. So, ich weiß, mich mag eh keiner, du machst dich klein. Du fühlst dich minderwertig. Oder aber du machst einen auf totalen Champion. Du hast irgendwie gelernt, hey, diesen Blick der Menschen was abgewinnen zu wollen. Also, du musst irgendwie so sein, damit die dich cool finden. Nochmal, wenn du es nicht gewohnt bist, dass ein Blick dich einfach liebevoll anschaut und dieser Blick dir einfach nur sagt, hey, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Du bist gut so, wie du bist schön so, wie du bist. Wenn du das nicht gelernt hast, Klammer auf, die meisten von uns, oder das ist die Regel, die meisten von uns haben das nicht gelernt, Klammer zu. Also, wenn wir diese Art von Blick nicht spüren, dann verfallen wir entweder rein, uns klein und minderwertig zu fühlen und uns auch so aufzuführen, oder wir fangen an, eine Maske zu tragen und total toll zu sein. Manche Leute, die so richtig die negativen Blicke ihrer Umwelt auf sich zu spüren glauben, denen sieht man es richtig an. Die gehen schon so ein bisschen gebückt, alles in ihrer Haltung drückt schon aus, ich bin eine kleine graue Maus, du musst mich nicht weiter beachten. Jeder Gedanke über mich wäre Verschwendung, ich bin das überhaupt nicht wert. Schau am besten weg von mir. So Leute, das ist das Gemeine, dass oft so Haltungen sich gegenseitig bestärken. Menschen glauben, oh, ich bin es nicht wert, beachtet zu werden, ich bin ein Nobody, ich bin zu schlecht, drücken aber dann durch ihr ganzes Wesen auch aus, deswegen schau mich nicht an, deswegen spreche mich nicht an, ich will gar nichts von dir. Und die Umwelt ist nur noch mal bestärkt in ihrem Entschluss, dieser Person auch keine Aufmerksamkeit zu schenken. Also, das ist die eine Möglichkeit, wenn man unter dem Blick der anderen Menschen steht. Die andere Möglichkeit, wenn man unter dem Blick der anderen Menschen steht, ist die, dass man ständig versucht, durch Leistung sich irgendwie ins Blickfeld zu rücken. Es gibt das typische Vorurteil vom Little Man Syndrome, also vom Syndrom des kleinen Mannes. Man behauptet, dass manche Männer, die klein an Wuchs sind, also ich bin jetzt auch kein Riese, ja, Männer, die nicht besonders groß sind, dass die dazu neigen, durch besonders auffälliges Verhalten im Positiven oder im Negativen oder durch ständiges Labern oder durch ständige Witze reißen, irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, weil sie so früh gelernt haben, dass sie die Blicke der Leute sonst nicht bekommen, dass sie die Aufmerksamkeit der Menschen nicht aufgrund ihrer körperlichen Größe bekommen, also müssen sie das irgendwie durch ein bisschen übertriebenes sich aufspielen kompensieren. Aber das haben nicht nur kleine Männer, das haben auch ganz schön große und ganz schön erfolgreiche Männer und Frauen ebenso. Und zwar ist das, wenn ich früh in meinem Leben gelernt habe, hey, wenn ich gut genug bin, wenn ich witzig genug bin, wenn ich hübsch genug bin, wenn ich sportlich genug bin, wenn ich religiös genug bin, wenn ich intelligent genug bin, wie auch immer genug bin, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Dann werden wir Champions drin, genau in diesem Punkt uns immer total anzustrengen. Das Problem ist, dass mein ganzes Leben dann so ein angestrengtes Leben wird. Das merke ich vielleicht nicht unbedingt, aber tief drin habe ich eine kleine Stimme, die mir sagt, hey, streng dich noch mehr an, so und so zu sein, sonst wird man dich nicht lieben. Streng dich noch mehr an, so und so zu sein, sonst werden die Leute dich übersehen. Und die Vorstellung, übergangen zu werden, übersehen zu werden, nicht geliebt zu werden, nicht wahrgenommen zu werden, nicht wertgeschätzt zu werden. Das ist eine Vorstellung, die für uns alle so schrecklich ist, dass wir fast alles zu tun bereit sind, um dieses Gefühl nicht zu haben. Und wir haben ganz unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Nun, ich habe gesagt, es gibt die erste Möglichkeit, nämlich, dass diese Blicke, die auf mich treffen, dass das unfreundliche Blicke sind, nicht wahrnehmende, nicht wertschätzende. Jetzt gibt es natürlich die zweite Möglichkeit, und zwar, dass die Blicke, die auf dir ruhen, ganz positive sind. Stell dir mal vor, du bist im Kreis von deinen drei besten Freunden und du hast gerade einen total tollen Witz gebracht oder du hast irgendwas absolut super Tolles gemacht und die schauen dich alle an und sagen, wow. So ein Beispiel ist auch, schau dir im Fußball an, der Typ, der das entscheidende Tor geschossen hat. Und dann schauen ihn alle an und jubeln ihn alle an und seine Mitspieler, die erdrücken ihn fast, weil sie alle auf ihn draufhüpfen. So ähnlich kannst du dir das Gefühl vorstellen, wenn du umgeben bist von wohlwollenden Blicken. Das ist ein tolles Gefühl. Jetzt, andere Vorstellung wäre, du bist in der Gegenwart von jemandem, der dich total liebt. Zum Beispiel, da ist irgendwie das kleine Mädchen in der Parallelklasse, ist in dich verliebt und du weißt, die schaut dir beim Basketballspielen zu und die findet dich total toll und sie verehrt dich abgöttisch. Wie ist dieses Gefühl? Du spielst da Basketball und die denkt sich, oh, was für ein toller Typ. So, diese positiven Blicke, diese liebevollen Blicke, die fühlen sich an wie so ein warmer Teppich. Oder ein warmes Handtuch nach einem kalten Badetag um dich rum. Und die negativen Blicke, von denen ich vorher gesprochen habe, die bewirken, dass ich mich verstellen muss. Die bewirken, dass ich unfrei und gebückt oder übertrieben werde. Was machen die positiven Blicke? Die positiven Blicke bewirken, dass ich tief durchatmen kann und dass ich so sein darf, wie ich bin. Wir Menschen sind so gebaut, nur wenn wir uns geliebt fühlen, trauen wir uns so zu sein, wie wir sind. Wenn mich ein Mensch anschaut oder wenn mich mehrere Menschen anschauen und mich voller Wohlwollen mit ihrer Aufmerksamkeit beschenken, dann fällt so eine Last von mir ab und ich denke mir, hey, jetzt muss ich ja gar nichts leisten. Jetzt kann ich ja so sein, wie ich bin. Jetzt bin ich ja so richtig frei, ich selbst zu sein. Okay, warum erzähle ich euch das alles? Wie wirkt sich das aus, wenn Leute mich anschauen? Das Problem ist, dass keiner von uns nur mit Menschen umgeben ist, die ihn immer wohlwollend anschauen, sondern wir sind oft auch mit Menschen umgeben, die uns entweder gar nicht beachten oder mit fehlendem Wohlwollen, nämlich mit Argwohn beachten. Und in der Regel haben wir in der Kindheit nicht in dem Maße wohlwollende Aufmerksamkeit und so weiter bekommen, wie wir es uns eigentlich gewünscht hätten. Nicht, weil deine Eltern so schlecht waren, sondern einfach, weil deine Eltern Eltern waren. Nicht, weil meine Eltern schlecht waren, sondern weil meine Eltern Eltern waren, also Menschen waren. Und jeder Mensch liebt unvollkommen. Und ich will euch von einer Person, von der ich euch erst neulich erzählt habe, was berichten, die an diesem Punkt einen entscheidenden Durchbruch erlebt hat. Und zwar einmal mehr König David. Und König David hatte folgenden Plan. Er hatte den Plan, die Bundeslade des Herrn, also das Zeichen der Gegenwart Gottes oder der Träger der Gegenwart, den Träger der Gegenwart Gottes, zu sich in seine Königstadt zu holen. Also die Geschichte war die, David hat Jerusalem erobert und wurde König über Jerusalem. Und dann war sein Wunsch, immer in der Gegenwart Gottes zu sein, ganz in der Nähe von Gott zu sein. Und deswegen hat er, wir lesen das im zweiten Buch Samuel, Kapitel 6, hat er die Bundeslade des Herrn zu sich nach Jerusalem bringen lassen. Und David war jemand, der die Gegenwart Gottes geliebt hat. Im Psalm 27, Vers 4 sagt er, Herr, nur eins erbitte ich. Eigentlich verlangt mich nur nach einem. Nicht, dass meine Feinde sterben, nicht, dass ich reich werde, nicht, dass meine Armee größer wird, nicht, dass ich noch eine Frau heiraten kann, sondern wonach mich wirklich verlangt ist, in deiner Gegenwart zu sein, o Herr. Deswegen hatte David unglaublich großes Interesse daran, die Bundeslade des Herrn in seine Stadt zu holen, weil im Alten Bund, im Alten Testament, war die Gegenwart Gottes an die Bundeslade geknüpft. Also David holt die Bundeslade zu sich nach Jerusalem. Und beim Einzug der Bundeslade in Jerusalem ergibt sich diese interessante Geschichte, die wir lesen in 2. Buch Samuel, Kapitel 6. Vers 14, hier heißt es, und David tanzte mit ganzer Hingabe vor dem Herrn her und trug dabei das leinene Ephod. Und so brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und unter dem Klang des Widderhorns hinauf. Was erstaunlich ist, das geht aus diesen Zeilen vielleicht noch nicht so hervor, aber erstens, der König mischt sich total unters Volk. Nun, wenn Wahlkampf ist in Deutschland, dann mischen sich irgendwie die Kandidaten auch mal unter das Volk und schütteln mal ein paar Bergbauarbeitern irgendwie die Hand oder sowas. Aber ansonsten ist es nicht üblich, dass Leute Chefpolitiker sich total unter das Volk mischen. Und David hat gar kein Problem, ohne Podest, ohne Leibgarde, sich direkt unter die feiernde Menge zu mischen. Das ist das Erste, was interessant ist. Das Zweite, vor allem, weißt du, es ist interessant, wenn du bedenkst, wie Könige damals waren. Wenn du mal in Ägypten warst oder so, mal schaust, wie sich der Pharao selber stilisiert hat als Gott, ist es schon erstaunlich, dass ein vorderasiatischer König des Altertums sich so unter die Leute gemischt hat. Das ist schon mal spannend. Also er hat offensichtlich überhaupt keine Notwendigkeit, seinen Status zu behaupten. So, hey, ich bin aber der König, ich bin der Checker und so. Hat er nicht das Problem. Zweite Sache, was interessant ist, David trägt das leinerne Ephod. Nun, wir wissen nicht ganz genau, was das ist. Da wird gemunkelt, dass das eine Bekleidung war, die irgendwie so halb nackt war, also irgendwie ein bisschen peinlich. Das Einzige, was wir wissen ist, das ist nur eine Mutmaßung, ja. Was wir wissen ist, es war nicht seine königliche normale Kleidung, sondern es war was Außergewöhnliches. Es war was, was offensichtlich, wo die Leute gedacht haben, oh, der König sieht heute aber irgendwie anders aus als sonst. Er hat ja gar keine Königsgewänder an. Entweder weil er nur so wenig anhatte oder weil er zumindest eben nicht so reich geschmückt war wie sonst. Also David begibt sich in eine Situation, wo er nicht nach außen hin, also durch seine Kleidung, nicht nach außen hin irgendwie geachtet oder toll aussieht. Und er geht noch eine Stufe weiter, und zwar wir lesen, dass er voller Ausgiebigkeit vor Gott getanzt hat. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel bei irgendeinem Umzug aus ihrem Auto aussteigt und sich unter die Leute mischt. Okay, kann man noch machen. Dann hat sie aber zweitens irgendwas an, was du nie erwarten würdest. Also vielleicht eine Jogginghose. Oder sie ist beim Karnevalsumzug und hat so eine Karnevalskleidung an, so buntes Zeug und so. Und dann danst die voll ab und hüpft auf und ab und sagt, wow, lalala, hello oder so, keine Ahnung. Und macht eine Party. Du würdest schon sagen, ey, was geht mit unserer Bundeskanzlerin? Und so ähnlich hat auch die Frau von David reagiert. David hatte mehrere Frauen, aber eine Frau, nämlich bezeichnenderweise die Tochter von Saul, die hieß Michal. Und diese Frau, Michal, die sagt zu David, als er wieder zurückkam, wie würdevoll hat sich heute der König von Israel benommen, als er sich vor den Augen der Mägde seiner Untertanen bloßgestellt hat, wie sich nur einer vom Gesindel bloßstellen kann. Wir lesen weiter vorher in Vers 16, als die Lade des Herrn in die Davidstadt kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster, und als sie sah, wie der König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte, verachtete sie ihn in seinem Herzen. Michal verachtete David in ihrem Herzen. Ich weiß nicht, wie das Gefühl ist, von seiner Ehefrau verachtet zu werden. Zum Glück werde ich das nicht. Und so, aber von überhaupt von einem nahen Familienangehörigen verachtet zu werden, das ist schon ziemlich heftig. Das Erstaunliche ist, was mit David passiert, als Michal, die Tochter Sauls, David das sagt. Also David kommt nach Hause, er ist ganz noch verschwitzt vom vielen Tanzen und er ist ganz in guter Stimmung, hat gedacht, hey, heute war es mir so egal, was die Leute über mich gedacht haben, ich hatte echt Spaß vor Gott und so. Und Michal, voller Verachtung, sagt, oh, wie toll, wie würdevoll hat der König von Israel sich heute benommen, hat sich bloßgestellt wie einer, wie sich nur vom letzten Gesindel bloßstellen kann. Also richtig eine beißende, heftige Kritik. Schau mal. Wann immer du beißende, heftige Kritik bekommst, entscheidet sich, unter wessen Blick du stehst. Steht David unter dem negativen Blick von der Frau Michal und vielleicht auch von manchen Leuten im Volk, die ihn auch verachtet haben, oder nicht? Wenn du kritisiert wirst, entscheidet sich, welcher Blick motiviert dich, welcher Blick ist mehr real für dich. Und David sagt, vor dem Herrn, der mich statt deines Vaters und seines ganzen Hauses erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen, vor dem Herrn habe ich getanzt. Für ihn will ich mich gern noch geringer machen als diesmal und in meinen eigenen Augen gering erscheinen. Erstmal, David sagt, was du sagst, juckt mich gar nicht. Das prallt an mir ab wie Wasser an einer mit Wachs bedeckten Schicht, wie Wassertropfen. An David kann diese Macht der Verachtung und der zerstörerischen Kritik gar nichts ausrichten. Wow, wie unglaublich. Stell dir vor, es kommt jemand noch dazu, jemand, der dir wichtig ist, zum Beispiel deine Frau, auf dich zu und gibt dir so eine böse, böse, verachtende Kritik. Wie erstaunlich ist schon mal die Fähigkeit, dass das dir nicht zu Herzen geht. Damit meine ich nicht, dass du deine Ohren verschließt und sagst, ah, ich will nicht hören, was du sagst, sondern ich höre das, aber ich sage, was, ich lasse das nicht in mein Herz rein. Erstaunliche Fähigkeit. Aber was ist das Geheimnis dahinter? Das Geheimnis dahinter sind diese drei Worte, die David antwortet. Er sagt, vor dem Herrn, meinem Gott, der mich anstelle deines Vaters erwählt hat, habe ich getanzt. Das heißt, Michal, vor deinen Augen habe ich ja gar nicht getanzt. Volk Israel, vor deinen Augen habe ich gar nicht getanzt, sondern vor dem Herrn habe ich getanzt. Und dann sagt er, weißt du was, vor dem Herrn will ich mich gern noch geringer machen. Denn David hat eine Sache verstanden. Der Blick des Herrn auf ihm ist immer ein liebevoller, ist immer ein aufmerksamer, ist immer ein bestätigender. Ich habe vorher gesagt, wenn du negative Blicke auf dir spürst, dann wirst du dich verstellen oder wirst du dich klein machen, wirst du dich unfrei fühlen, wirst du verspannt sein, gebückt gehen. Wenn du liebevolle Blicke auf dir spürst, atmest du durch und kannst ganz du selbst sein. Und David sagt, weißt du was? Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass du mir aus dem Fenster zugeschaut hast. Und Michael, ich habe gar nicht gemerkt, dass da irgendwelche aus dem Gesindel und aus dem Volk mich vielleicht verachtet haben. Und wenn ja, ist mir das auch wurscht. Denn vor dem Herrn habe ich getanzt. Ich war so damit beschäftigt, vor den Augen des Herrn zu sein, dass ich ganz vergessen habe, mir Sorgen darüber zu machen, wie die Leute über mich denken. Das erinnert mich so an das, was Jesus in Lukas 6 zum Beispiel sagt. Schaut euch die Lilien auf dem Feld an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sorgt euch nicht. David hat so eine heilige Sorglosigkeit, aber nicht, weil keine Sorgen da sind, nicht, weil nicht vielleicht wirklich manche das blöd finden, wie er aussieht, sondern weil er so viel mehr unter dem Blick Gottes steht. Schau, wenn du auf der Straße gehst, wenn du bei dir zu Hause rumsitzt, wenn du am Arbeitsplatz bist oder in der Schule oder vor Leuten oder im Bus, du hast immer zwei Möglichkeiten. Du kannst in deiner Aufmerksamkeit stärker verankert sein bei den Blicken der Menschen oder bei dem Blick Gottes auf dir. Weil die Wahrheit ist die, Gott sieht alles und er sieht dich. Gottes Blick ruht jetzt in diesem Moment auf dir. Und es ist kein Blick von, oh, wollen wir mal auschecken hier, was macht er denn gerade? So wie Big Brother bei George Orwell 1984, der dich ständig beobachtet. Sondern es ist ein Blick von einem liebenden Papa auf einem neugeborenen Baby. So ein Blick, der einfach nur sagt, wow, du hast meine ganze Aufmerksamkeit. Ich liebe dich genauso, wie du bist. Auch wenn du noch nichts geleistet hast, meine ganze Aufmerksamkeit, meine ganze Zuneigung, meine ganze emotionale Zuwendung gilt dir. Dieser Blick ruht immer auf dir, egal was du tust. Aber die Frage ist, ob du im Bewusstsein dieses Blickes lebst. Nun, auch andere Leute schauen dich an und du kannst im Bewusstsein so eines Blickes leben oder nicht. Also, wenn dich 5 Leute oder 10 Leute anschauen und dir ist es einfach wurscht, ist es die eine Sache. Aber wenn 10 Leute dich anschauen und du weißt, dass einer davon der Basketball-Champion ist und du weißt, dass einer davon, die aus der Parallelklasse in dich verliebt ist, dann wird das Bewusstsein, welche Person dir da gerade zuschaut, wird ganz viel mit deinem Verhalten und deiner inneren Einstellung zu tun haben. Genauso ist es. Du kannst zwar den Blick Gottes nicht sehen, aber das Bewusstsein, dass Gott dich schaut, kann trotzdem dein Verhalten beeinflussen. Das Bewusstsein, dass Gott dir zuschaut, dieses Bewusstsein nennen wir Glauben. Und ich will dich einladen, versuch mal immer wieder untertags einfach dran zu denken. Du entscheidest, unter wessen Blick du lebst, unter den Augen der Menschen oder unter den Augen Gottes. Wisse, dass die beiden Blicke relativ unterschiedliche Kriterien haben. Vor den Augen der Welt zählen ganz andere Sachen als vor den Augen Gottes. Aber die eine Sache steht klar, steht fest. Gott hat für mich immer einen wohlwollenden, immer einen bejahenden, immer einen liebevollen Blick. Und deswegen kann ich befreiter, aufrechter, glücklicher, entspannter, mehr ich selbst und authentischer durchs Leben gehen, wenn ich im Bewusstsein dieses Blickes Gottes auf mir lebe. Ich liebe das oft in der Gebetszeit ganz am Anfang zu machen. Ich stelle mir vor, der Blick Gottes ist so was Ähnliches wie die Sonnenstrahlen, die so auf die Erde fallen. Und Gottes Blick ist auf mir und strahlt auf mich mit so einer warmen, sanften Energie, mit so einer schönen Wärme, mit einer wohltuenden Helligkeit. Und Gebet bedeutet für mich ganz wesentlich, diesen Blick einfach mal auf mir ruhen zu lassen. Zu sagen, Herr, schau mal, hier bin ich, du kennst mich, du weißt, wie ich bin. Allein unter diesem Blick zu stehen, macht was mit mir, macht was heil in mir, macht was frei in mir, macht was entspannt in mir. Und dann kann ich noch einen Schritt weitergehen und sagen, Herr, ich will diesen Blick den ganzen Tag über spüren. Und ich kann immer wieder, wenn ich auf der Straße gehe, wenn ich in der Schule sitze, wenn ich in der Arbeit bin, wenn ich Auto fahre, kann ich diesen Blick versuchen wahrzunehmen. Das wird manchmal besser gehen, manchmal schlechter und manchmal kannst du gar nicht wirklich wahrnehmen, sondern da tust du das einfach im Glauben annehmen. Du sagst einfach, okay, ich spüre jetzt nicht viel davon, aber dein Blick ist da. Ich liebe die Geschichte von Pfarrer von Ars, einem Heiligen aus dem 18. Jahrhundert, der von einem Bauern erzählt hat, der stundenlang immer in der Kirche saß. Und irgendwann hat er ihn gefragt, hey, was machst du eigentlich die ganze Zeit in der Kirche? Und der Bauer hat gesagt, er schaut mich an und ich schaue ihn an. Das ist eine Haltung des Gebetes, die du untertags immer wieder durchführen kannst. Da musst du nicht viel dafür denken, musst du nicht kluge Sätze sagen, musst du nicht viel richtig machen. Du musst nur so das innere Bewusstsein deines Herzens auf diesen Blick ausrichten. Und das ist eine Übungssache, das geht nicht von heute auf morgen, aber das geht immer mehr. Und je mehr dieser Blick dich beeinflusst, je mehr dieser Blick Realität wird in deiner Wahrnehmung, desto mehr bekommst du die Fähigkeit, du selber zu sein, echt zu sein, entspannt zu sein, nicht Masken aufsetzen zu müssen, dich nicht klein machen zu müssen, aber dich auch nicht ständig vor den Augen der Menschen irgendwie super profilieren zu müssen. Und das ist eine so wunderbare Erfahrung, von der wünsche ich mir persönlich viel mehr und ich wünsche dir viel mehr davon. Gute Zeit dir, ciao.